Sag mal, Pascal, wie gut kennst du dich eigentlich mit Panzern aus?
Das kann ich dir sagen. Ich kenne ein Modell, das ist der Leo 2, aber auch nur, weil ich
weiß... Du als Kind mitgespielt hast.
Nein, das nicht, aber weil ich weiß, dass mein Vater in seiner Bundeswehrzeit Panzerfahrer war und den Leopard 2 gefahren ist. Deswegen und aus den Erzählungen ist das ehrlicherweise der einzige Panzer, den ich kenne. Nein, ich halte es nicht so mit der Rüstungsindustrie und kenne mich da auch ehrlicherweise nicht furchtbar gut aus.
Ja, das könnte aber tatsächlich, wenn wir uns, wir sprechen ja hier bekanntermaßen über die Autoindustrie und das könnte vielleicht in naher Zukunft doch häufiger mal Thema auch vielleicht hier im Podcast sein oder bei uns natürlich bei Automotive IT und bei Automobilproduktion in diversen Artikeln. Wir werden heute tatsächlich mal ein bisschen über das Thema Rüstungsindustrie sprechen und welche Auswirkungen jetzt auch der ja allgemeine Aufrüstungsboom, den wir gerade erleben, so mit der Autoindustrie, was das damit zu tun hat. Aber wir wollen in der Folge nicht nur darüber sprechen, sondern auch mal wieder über ja auch so ein kleines Hype-Thema momentan, nämlich über humanoide Roboter.
Was mich bewegt, der Automotive-Podcast.
Ja, Pascal, an dieser Stelle haben wir ja schon an vielen Orten und zu vielen Gelegenheiten über die Krise in der Automobilindustrie gesprochen, aus verschiedenen Perspektiven draufgeschaut. Wir sehen die News jeden Tag reinkommen, Zulieferer kündigen und auch OEMs kündigen große Sparprogramme an, Stellen sind in Gefahr, viele tausende Stellen sind in Gefahr. Wir haben auch schon über Werksschließungen hier gesprochen. Also da ist einiges im Argen momentan in der Autoindustrie. Gleichzeitig erleben wir momentan, wenn wir so ein bisschen auf die politische Weltlage schauen, auch so ein bisschen ausgelöst natürlich durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und die dementsprechend ja auch veränderte geopolitische Weltlage, einen beispiellosen Aufrüstungsboom. Deutschland, die Europäische Union, die investieren jetzt Milliarden und Abermilliarden in neue Panzer, Fahrzeuge, Kommunikationssysteme. Und dafür braucht es natürlich am Ende des Tages auch neue Produktionskapazitäten oder größere Produktionskapazitäten, die es ja in der Rüstungsindustrie, die zwar eine wichtige Industrie auch hier in Deutschland und Europa ist, aber natürlich nicht die allergrößte, das ist nun mal auch die Autoindustrie, diese Produktionskapazitäten, die gibt es oft in der Breite nicht so. Und jetzt hatten wir letzte Woche erst wieder ein großes Treffen der NATO-Verteidigungsminister, die erst wieder ein großes Aufrüstungsprogramm beschlossen haben. Diskutiert wird ja, ob die NATO-Mitgliedstaaten in den nächsten Jahren bis zu 5% des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung ausgeben. Also das ist schon enorm. Wir haben in den letzten Jahren und ja, Jahrzehnten ja immer um diese 2%-Marke diskutiert, das ja auch schon viele nicht erreicht haben, auch Deutschland unter anderem nicht. Da sieht es ja mittlerweile etwas anders aus, aber die sozusagen Messlatten werden immer höher gelegt und viele Staaten, vor allem in der EU, mit dieser direkten Gefahr, die jetzt auch von Russland ausgeht, die überlegen jetzt, ob da wirklich ein Großteil des Haushalts eben auch in Verteidigung ausgegeben werden soll. Und nun braucht es, wie gesagt, diese neuen Produktionskapazitäten auch, um eben diesem Aufrüstungsboom auch gerecht zu werden. Die gibt es, wie gesagt, in der Rüstungsindustrie in dieser Breite nicht. Und jetzt ist ja so ein bisschen die Frage, kann vielleicht die Automobilindustrie, können Zulieferer, können OEMs am Ende des Tages da der Rüstungsindustrie unter die Arme greifen? Und auf der anderen Seite auch, und deswegen so ein bisschen die Einleitung mit der Krise in der Autoindustrie, vielleicht auch für den einen oder anderen Zulieferer auch neue Geschäftsfelder aufkommen, die jetzt mit diesem Rüstungsboom einhergehen. Also so ein bisschen die Frage, könnten künftig also auch gepanzerte Fahrzeuge dort gebaut werden, wo heute noch SUVs vom Band laufen? Und da gibt es momentan so ein paar Tendenzen, so ein paar News, die auch in letzter Zeit reingekommen. Wir hatten dazu bei Automobilproduktion auch einen Artikel zu, wo wir mal drauf geschaut haben, wie sich da gerade so ein bisschen was verändert, was jetzt in Sachen Rüstung auch in der Automobilindustrie passiert. Beispiel Rheinmetall, der Konzern, der unter anderem ja den Panther-Kampfpanzer, also nicht den Leo, sondern den Panther-Kampfpanzer entwickelt, äußert momentan offen Interesse daran, auch Autofabriken zu übernehmen, die nicht mehr ausgelastet sind. Es wird auch diskutiert, ob man Fachkräfte aus der Automobilindustrie abwirbt. oder übernimmt, um jetzt für die eigenen Zwecke zu nutzen. Hier ist natürlich so ein bisschen die Frage, ja, inwiefern sind denn die vorhandenen Produktionsanlagen tatsächlich für Rüstungsgüter überhaupt brauchbar und wie krass aufwendig ist das eigentlich auch, diese Standorte dahingehend eben auch umzurüsten. So, dann gibt's andere relativ aktuelle Beispiele, Daimler Truck, die ja schon auch sehr intensiv auch im Bereich Rüstung unterwegs sind, also Spezialfahrzeuge, Unimog, Cetros, das sind so Modelle, die im Rüstungsbereich natürlich relevant sind. Die sind natürlich dafür schon ganz gut vorbereitet, ZF auch die investieren jetzt mehr in Verteidigungstechnik. Bei Daimler Truck nochmal ganz spannend, gab es jetzt auch neulich eine Meldung, dass die jetzt zusammen mit dem Defense-Startup, mit dem Münchner Defense-Startup Arx Robotic zusammenarbeiten wollen und da eben auch im Bereich softwaredefiniertes Fahren und autonomes Fahren auch sozusagen die militärischen Fahrzeuge dementsprechend auch, was Innovation in diesem Bereich angeht, nach vorne bringen wollen. Also auch das Thema künstliche Intelligenz spielt da natürlich eine große Rolle, wenn es auch um Vernetzung mit Drohnen und so weiter geht. Also Daimler sieht sich da auch so ein bisschen sogar, kann man sagen, als Innovationstreiber und da profitiert vielleicht momentan die Rüstungsindustrie auch wieder von der Automobilindustrie. Also das ist ganz spannend, was da passiert. Wie gesagt, ich hatte gesagt, ZF plant den Ausbau der Aktivitäten bei der Verteidigungstechnik und sogar Volkswagen, der große deutsche Automobilhersteller, zeigt sich offen für Kooperation im Bereich Defense Mobility, wie es so schön heißt oder nicht schön heißt, weil es ist ja wirklich ein sehr ernstes Thema natürlich. Der VW-Konzern betont zwar, dass konkrete Initiativen zunächst erstmal von der Rüstungsindustrie natürlich ausgehen müssen, aber man zeigt eine grundsätzliche Offenheit, auch bei dem Thema vielleicht Kapazitäten, die jetzt auch frei werden, nochmal zur Verfügung zu stellen. Und da Volkswagen ja das Thema Elektrifizierung auch ganz vorne mit vorantreibt, auch das ist natürlich ein Thema, wo die Expertise mit reinfließen könnte. Da spricht man natürlich davon, dass man Fahrzeuge elektrifizieren könnte, um vielleicht da auch sich besser, da sagt man, wie man so schön sagt, besser anschleichen zu können. Also die deutlich weniger Geräusche machen und am Ende des Tages eben auch als taktische Maßnahme eben auch zur Elektrifizierung greifen können. Also wir sehen, dass es da einiges gerade so ein bisschen in Bewegung geraten ist. Ja, Pascal, was ist so ein bisschen deine Einschätzung? Wie siehst du das, was da jetzt gerade passiert? Ich meine, es gibt einige Unternehmen, die haben sich schon drauf vorbereitet oder die sind schon seit Jahren auch in dem Bereich unterwegs, Daimler Truck und ZF eben, aber auch große OEMs wie Volkswagen zeigen da jetzt eine Offenheit. Also da scheint sich gerade so ein bisschen was zu verschieben in der Hierarchie in der Industrien, so in Europa und in Deutschland.
Ja, definitiv. Vielleicht mal vorweg, irgendwie, ich möchte jetzt an dieser Stelle, aber ich glaube, das möchten wir beide nicht, hier sozusagen eine außen- oder verteidigungspolitische Diskussion aufmachen und darüber über Sinn und Unsinn irgendwie sinnieren. Dafür sind wir auch nicht die Spezialisten. Im Endeffekt, wie du sagst, es gibt einfach die beobachtbare Entwicklung, dass der Bereich Rüstung und Defense eben ein Feld sein kann, in dem sich die Automobilindustrie natürlich bewegt. Und das kommt ja jetzt aus zwei Richtungen. Jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, einmal natürlich für die Automobilindustrie, einfach weil die Abnehmer private Mobilität sozusagen sinkt, also der Fahrzeug, der Fahrzeugkauf und Bedarf, der Markt für private Fahrzeuge sinkt einfach. Das heißt, der Automobilindustrie als Wirtschaftszweig geht sozusagen erquickliches Geschäft verloren. Und wenn man dann natürlich auch noch mit bedenkt, was wir in vielen Folgen natürlich schon besprochen haben, weil es einfach die zentrale Entwicklung unserer Zeit gerade ist. Wenn man dann auch noch bedenkt, dass eben auch globale Märkte wegbrechen, weil es immer mehr local for local ist, immer mehr China bricht weg als größter Automobilmarkt, so ein bisschen bricht ein zumindest, nicht weg, aber ein, weil viele chinesische Kunden dann auch eher chinesische Fahrzeuge fahren. Also der Automobilindustrie schwindet ja so ein bisschen einfach die private Käuferschaft, sagen wir mal, ja. Und da ist es natürlich dann zu überlegen, ob es nicht noch andere Auftraggeber gäbe, andere Kunden sozusagen gäbe, denen man die eigenen, du hast es genannt, Produktionskapazitäten, aber auch Technologien und Skills zur Verfügung stellen kann, liegt da natürlich auf der Hand. Und ich habe jetzt gerade gesagt, ich kam von zwei Seiten. Die andere Seite ist natürlich, wenn man sich die Zuliefererschaft anschaut. Denn gerade große Technologieanbieter, Zulieferer, Systemanbieter, denen wiederum eben vielleicht die Automobilindustrie als Auftraggeber so ein bisschen wegbricht, weil es eben der Automobilindustrie, wie gerade skizziert, dann einfach an Geschäft mangelt. Die haben natürlich auch irgendwo ein Skillset, was für den Bereich Rüstung und Defense eben sehr interessant sein kann. Du hast es gerade angesprochen, das sind natürlich auch Technologien rund um Elektrifizierung, rund um ja, vielleicht auch tatsächlich das softwaredefinierte Fahrzeug, rund um das autonome Fahrzeug, autonome Mobilität, die alle interessant sind, auch für das Thema Rüstung und Defense. Das heißt, wir haben hier einfach ein neues, ein wachsendes Feld. Ja, dass dieses Feld wachsen muss, kann man bedauerlich finden, sollte man vielleicht auch bedauerlich finden, aber es ist schlicht und ergreifend so. Das heißt, wir haben hier ein wachsendes Feld und dieses wachsende Feld stößt eben bei der Automobilindustrie, Zulieferer sowie OEMs auf ein eher sinkendes Geschäft. Mhm. Ja, das heißt, dass das natürlich irgendwo ein Bereich ist, in dem man investieren kann, um einfach neue Kunden oder Auftraggeber zu erschließen. Das liegt natürlich jetzt auch irgendwo auf der Hand, weil, und das ist, glaube ich, auch viel in dem Bereich so diskutiert, natürlich einfach das Technologie- und Skillset der Autoindustrie, der Mobilitätsindustrie sehr nah und sehr ähnlich an dem von Rüstung und Defense ist. Ne, wie du schon sagst, ich glaube, vielfach haben wir Mitarbeiterskills, die sehr nah daran sind, entsprechend auch andere Dinge zu produzieren als nur reine PKW oder Nutzfahrzeuge. Nutzfahrzeuge sind sowieso Fahrzeuge, die vielfach schon für den Bereich Rüstung hergestellt werden. Also da hat man es natürlich schon vielfach damit zu tun, dass man dort einfach sehr ähnliche Skills hat, über die man sowieso verfügt. Mhm. Und jetzt nochmal letzter Gedanke vielleicht, den wir dann vielleicht auch nochmal diskutieren können. Und das ist jetzt der Industrie- und Wirtschaftssoziologische. Ich bin ja studierter Soziologe und habe da manchmal und versucht da natürlich den werturteilsfreien Blick auf diese Dinge zu haben. Natürlich ist es einfach so, dass Aufrüstung, Kriege, Konflikte natürlich immer etwas sind, wo in der Geschichte der Menschheit natürlich entsprechend auch Investitionen getätigt wurden. Diese Investitionen, gibt es ganz viele Gründe und da brauche ich jetzt gar nicht jetzt hier einen halbstündigen Vortrag irgendwie darüber halten. Im Großen und Ganzen kann man natürlich einfach immer sagen, dass in solchen Zeiten natürlich entsprechende Investitionen auch getätigt wurden. Vielleicht Investitionen, die vorher gar nicht von der Gesellschaft oder wie auch immer gar nicht gebilligt worden wären. Entsprechend jetzt das besagte Sondervermögen auch für die Bundeswehr, der überhaupt auch diesen großen Rüstungsboom ja auch erst ermöglicht und eben diesen großen Kuchen, von dem vielleicht die Automobilindustrie auch irgendwie ein kleines Stückchen abhaben möchte, von dem Geld, was dort jetzt investiert wird, reinfließt. Es ist eben einfach eine Industrie- und wirtschaftspolitische, gesellschaftliche Entwicklung, die es immer wieder im Laufe der Geschichte gegeben hat. Hat man kriegerische Handlungen, gibt es da im Prinzip Konflikte, dann gibt es entsprechend auch die Investitionen und die Investitionen können dann eben auch wieder zur Weiterentwicklung von Technologien und so weiter eingesetzt werden. Insofern ist das auch ein bisschen die Situation, die wir jetzt gerade haben. Ne? Naja. Kann der Autoindustrie schon helfen?
Ne? Ja, es gibt natürlich da verschiedene Fragen, die man sich stellen muss. Einmal ist es die Machbarkeit, die technische und logistische, produktionstechnische Machbarkeit. Da ist natürlich die Automobilindustrie ganz vorne mit dabei. Also ich glaube, es gibt keine Industrie, die in Sachen Produktion und Logistik so viel Know-how und so viel Kompetenzen und Ressourcen zur Verfügung hat wie die Automobilindustrie. Ich glaube, da ist sie ist die einsame Spitze, vor allem in Deutschland und Europa. Das ist die Frage. Also wie schnell könnte jetzt, wenn wir jetzt mal hypothetisch sprechen, ein Volkswagenwerk oder ein Komponentenwerk irgendwie umgerüstet werden, um irgendwie dementsprechend Rüstungstechnik zu bauen oder vielleicht sogar Fahrzeuge, wie es ja jetzt auch die Nutzfahrzeugstelle, ich habe Daimler Truck erwähnt, ja schon tun. Wie schnell kann sowas umgerüstet werden? Ist das überhaupt möglich? Das ist natürlich die eine Seite und das, was du jetzt auch so ein bisschen angedeutet hast, sind eben die ethischen Fragen, die sich da auch anstehen. Ich habe jetzt in der Vorbereitung auch nochmal so ein paar Fragen aufgeschrieben, die mir einfach auch in den Kopf kamen. Wo müsste man denn zum Beispiel eine rote Linie ziehen zwischen Produktportfolio, Diversifizierung und am Ende auch Militarisierung? Ne? Und das sind ja absolut, das sind ja entscheidende Fragen, ethische Fragen, wenn es jetzt plötzlich anstatt wir irgendwie Elektro-Kleinwagen bauen wir plötzlich Schützenpanzer oder so. Ne? Das sind natürlich alles so Fragen, die sich solche Unternehmen dann auch in so einer Sondersituation, wie wir sie ja momentan haben, aber auch stellen müssen. Und wo natürlich auch die Kundschaft, die ja normalerweise eben die Elektro-Kleinwagen kauft, jetzt plötzlich, ich bin jetzt auch sozusagen Teil eines Konzerns oder ich investiere vielleicht auch in einen Konzern, der eben auch Rüstungsgüter baut. Und da ist irgendwie die zweite Frage, die sich dann vielleicht wieder aus geschäftlicher Perspektive anlegt. Wie stark hat das dann auch Auswirkungen auf die Nachfrage nach den Autos? Dann, wenn jetzt ein Volkswagen sagen würde, wir bauen jetzt plötzlich auch Schützenpanzer oder stellen sozusagen unsere Ressourcen und unsere Standorte dafür zur Verfügung. Also das sind ja die Fragen, die sich jetzt auch gestellt werden. Wobei wir natürlich auch sagen müssen, ganz konkrete Projekte da in diese Richtung gibt es ja momentan noch nicht. Ne? Wenn wir jetzt auf ZF und Daimler Truck zum Beispiel schauen, die sind ja schon in der Rüstungsindustrie dabei. Ja. Auch wenn sie nicht als Rüstungsunternehmen gelten, sind sie ja schon aktiv und erweitern jetzt ihr Portfolio da jetzt logischerweise. Gerade ZF ist ja auch wirtschaftlich sehr unter Druck. Die müssen natürlich auch zusehen, dass sie da in diesem Bereich sich jetzt weiter breiter aufstellen. Aber wenn wir jetzt auf die OEMs schauen, die jetzt damit bislang noch gar nichts zu tun haben, dann kommen solche Fragen, solche ethischen, gesellschaftlichen Debatten natürlich auf.
Absolut. Und das ist ja auch absolut ernst zu nehmen, wie du es schon angedeutet hast. Da kann man natürlich auch private Kundschaft, kann man damit natürlich auch vergrätzen. Und ich finde das auch sehr nachvollziehbar. Also ich meine, ich erinnere mich gerade an die Diskussion die aufgetreten sind rund um Rheinmetall als Sponsor bei Borussia Dortmund. Ja, ja. Da war natürlich nachvollziehbarerweise war da einfach der Aufschrei in der Fanschaft sozusagen groß. Und jetzt, klar, jetzt haben wir es natürlich mit sehr artverwandten Industriezweigen zu tun. Bin aber bei dir, oder du hast die Frage aufgeworfen, und zumindest meiner Ansicht nach sollte die Automobilindustrie, vor allem die OEMs, vielleicht die Zulieferer, ist es vielleicht noch was anderes, weil es sind Technologieanbieter von Technologien, die man eben, wie gerade schon angedeutet, auch natürlich sehr artverwandt sind mit dem, was man auch im Bereich Defense Mobility verwenden kann. OEMs sollten jetzt meiner Ansicht nach da schon ein wenig vorsichtig sein mit dieser, ja, wie du es gerade gesagt hast, roten Linie. Mhm. Weil ich glaube, da kann man natürlich schnell in ein Fahrwasser kommen, was dann wiederum vielleicht auch dem Angebot von Privatfahrzeugen, was immer noch irgendwie der Kern eines Automobilherstellers ist, vielleicht eben auch schädlich sein kann.
Aber man muss auch sagen, ich glaube, die Akzeptanz innerhalb der Gesellschaft wäre momentan noch am höchsten für so einen Schritt. Oder wenn man sagt, in so einer Sondersituation müssen wir jetzt sozusagen zusammenstehen. Das ist ja das Gleiche, wie du gerade gesagt hast, mit dem Einstieg von Rheinmetall bei Borussia Dortmund. Auch da gab es natürlich große Kritik. Aber ich glaube, die Kritik wäre vor 10, 15 Jahren noch viel, viel größer und immenser gewesen. Und da wäre so ein Schritt wahrscheinlich undenkbar gewesen, sowas zu tun, als jetzt in der aktuellen Phase.
Ja, aber wir reden gerade darüber, dass die Autoindustrie ihre schwindenden Geschäftszahlen sozusagen damit ausgleicht, eine andere Branche sozusagen als Kunden bzw. Auftraggeber zu haben. Also wir reden hier ja nicht von Dienst am Vaterland, sondern wir reden halt davon, dass die Automobilindustrie schaut, wie sie Geld verdient. Ja, das heißt, also
verkauft wird es natürlich dann anders. Ne? Also das ist dann, glaube ich, da ist dann nicht der Fokus auf Geschäft, sondern eher der Fokus auf, wir müssen sozusagen da unsere staatspolitische Verantwortung, wie es immer
aber
so schön heißt.
Aber es ist Geschäft. Ja, ist Geschäft. Aber wie du sagst, und das ist ja das, was ich vorhin meinte und noch angesprochen habe, natürlich ist die Akzeptanz momentan dafür eher da als in anderen Zeiten. Das ist ja klar und das ist ja genau das, warum es dann eben entsprechende Investitionen in den Rüstungsbereich gibt und warum das dann gesamtgesellschaftlich eher gebilligt wird als in Friedenszeiten. Das ist natürlich irgendwo klar. Trotzdem, also muss man da ja schon mal ganz, ganz ehrlich sagen, es geht da einfach ums Geld. Ja. Mhm. Und deswegen muss man natürlich mit dieser roten Linie schon aufpassen.
Mhm. Ja, und wo es auch ums Geld geht, um jetzt mal die gestellte Brücke aufzubauen, das ist in der Produktion. Und auch da geht es natürlich darum, momentan die Effizienzen zu heben und deutlich produktiver auch zu werden. Und ein Aspekt, über den wollen wir jetzt auch nochmal in der Folge sprechen, der da vielleicht auch zu beitragen kann, ist das Thema Robotik beziehungsweise humanoide Robotik. Da haben wir hier im Podcast ja auch schon mal kurz drüber gesprochen. Mhm. Aber da hat sich in den letzten Monaten doch nochmal einiges getan, oder?
Ja, auf jeden Fall. Du sagst es, also inzwischen kann man wirklich das Kopfkino einschalten und sieht da sozusagen Science-Fiction-technisch die Roboter mit zwei Beinen, zwei Armen, Kameraaugen, überraschend flüssiger Bewegung tatsächlich. Also das hat dann so ein bisschen mit der Robotik von vor einigen Jahren oder Jahrzehnten, wo man da den typischen, ich denke, weißt du, wenn du da deinen Robot-Dance in der Disco auspackst, also so ist man da heute nicht mehr unterwegs. Und wir haben schon mal darüber gesprochen, ich habe tatsächlich nachgeschaut, das war im August 2024, ist also eine ganze Weile schon her, dass wir darüber gesprochen haben. Weil damals, wir erinnern uns, der Figure 2 im BMW-Werk Spartanburg sozusagen eingezogen ist. Das war auch so sehr plakativ eigentlich der erste Anwendungsfall eines OEMs mit einem humanoiden Roboter. Aber du hast es auch gesagt, in der Zwischenzeit, in den vergangenen, ja fast schon 12 Monaten, guten 10 Monaten, ist da wirklich eine ganze Menge nachgezogen. Und das wollten wir jetzt nochmal als Aufhänger nehmen, nochmal über das Thema zu sprechen, ganz aktuell nämlich, und das ist dann nämlich auch ein ganz spannender Fall, den wir gleich nochmal diskutieren können, ganz aktuell nämlich Renault und Wondercraft. Also Renault hat eine Partnerschaft mit dem französischen Robotikunternehmen Wondercraft geschlossen. Das Unternehmen ist vor allem aktiv im Bereich Exoskelette und vor allem Robotik und AI-powered Exoskelette, vor allem so im medizinischen Bereich. Also Exoskelette, die zum Beispiel Menschen mit Bewegungseinschränkungen, Gehbehinderungen eben helfen, wieder gehen zu können. Ich habe jetzt tatsächlich auch gerade ein Bild gesehen, wo jemand bei den Olympischen Spielen im vergangenen Jahr zum Beispiel so ein Exoskelett getragen hat auf einem Teilabschnitt beim Tragen der Olympischen Fackel tatsächlich. Also aus dem Bereich kommt Wondercraft und hat jetzt als aktuelle Produktentwicklung, und auch das ist natürlich logisch, wenn man aus dem Bereich sozusagen von Bewegungsassistenz denkt, eben auch seinen ersten humanoiden Roboter, den Kelvin 40, vorgestellt. 40 deshalb, weil er laut Herstellerangaben in nur 40 Tagen entwickelt wurde. Also da einfach auch eine krasse Innovationsleistung. Mhm. Da können wir auch gleich drüber sprechen. Aber jetzt erstmal eben hat dieses Unternehmen seinen ersten humanoiden Roboter vorgestellt, in Kelvin. Klar, auch da wieder aus dem eher medizinischen Bereich, Pflegebereich. Weil wenn man natürlich sagt, ich helfe Menschen mit Bewegungseinschränkungen, erstmal durch Exoskelette, dass man sich selbst wieder bewegen kann, aber dann eben auch einfach durch Robotikassistenz, die vielleicht Lasten hebt, die ich nicht heben kann. Ja, das heißt, das ist sozusagen die Entwicklung dieses Unternehmens und das soll eben jetzt auch bei Renault Einzug in die Werke halten. Die ersten Piloten sollen da auch schon 2025 starten und ganz klar, man wird dann natürlich auch, so wie das bei anderen humanoiden Robotern in der Autoindustrie auch ist, erstmal den Fokus legen auf ergonomische Entlastung, auf Assistenz des Menschen, Ergänzung zu bestehenden Systemen. Das ist ja auch so ein bisschen das, was viele Autohersteller in dem Bereich auch so ein bisschen natürlich voranstellen ist. Das ersetzt jetzt erstmal niemanden, sondern es assistiert im Prinzip Menschen, vor allem bei vielen logistischen Prozessen, beim Anheben von Teilen, die für Menschen vielleicht auch zu schwer wären, um sie dann entsprechend sozusagen von A nach B zu bewegen. Aber das habe ich jetzt eben, wie gesagt, nochmal als Aufhänger genommen, nochmal so ein bisschen drauf zu schauen, wo stehen wir da eigentlich? Und ja, momentan muss man sagen, ist das Ganze schon auch noch immer noch in Test- und Pilotprojektphase, der Einsatz von humanoiden Robotern. Da ist momentan noch keine höheren Taktungen möglich. Da geht's eher um nicht zeitkritische Aufgaben und nicht um wirklich harte Taktungen, weil vor allem man den Robotern auch nachsagt, noch irgendwie hier und da ein bisschen zu langsam zu sein, sich noch ein bisschen zu behutsam zu bewegen und am Ende dann doch vielleicht die motorischen Fähigkeiten eines Menschen dann doch nicht zu haben. Gleichzeitig natürlich extrem hohe Investitionskosten. Das heißt, hohe Kosten versus langsame Bewegungsabläufe, begrenzte Taktzeit, begrenzte Tragkraft auch noch, auch wenn sie vielleicht höher ist als die eines Menschen. Also das ist dann noch momentan noch so ein bisschen hinderlich. Aber klar, man sieht, alle großen OEMs testen das momentan. Den Einsatz vom Figure 2 bei BMW, den habe ich gerade schon angesprochen im Werk Spartanburg. Die Firma Figure AI geht davon aus, dass in den nächsten 4 Jahren bis zu 100.000 Roboter ausgeliefert werden. Also da bereitet man sich tatsächlich dann schon auf den riesengroßen Serieneinsatz vor. Und hat jetzt auch ganz aktuell nochmal Anfang des Jahres die Beendigung der Kooperation mit OpenAI angekündigt, weil man eben Durchbrüche bei der End-to-End AI der eigenen Roboter erzielt hat, die in-house entwickelt wurde. Also auch da eine riesengroße Entwicklung auch bei der entsprechenden Software, bei der entsprechenden KI, die sowieso nochmal, muss man auch klar sagen, die zugrunde liegende KI ist der eigentliche Gamechanger in dem Bereich, weil viel von dem, wie humanoide Roboter am Ende lernen, wie sie am Ende sozusagen das menschliche Verhalten lernen, wie sie angelernt werden, die Bewegungsabläufe dann am Ende internalisiert werden, das beruht natürlich auf den Entwicklungen, die wir in den letzten ein, zwei Jahren eben auch bei KI und auch Gen AI gemacht haben. Das heißt, auch da ist eigentlich der wahre Entwicklungsbooster ist da eigentlich wieder die KI, weniger als jetzt sozusagen die maschinelle Robotik, nenne ich es jetzt mal. Wir haben Mercedes als Anwendungsfall ist dazugekommen.
Apollo, ja.
Der Apollo, gemeinsam mit Apptronic entwickelt, wird in der Factory 56 in Sindelfingen eingesetzt. Dort geht es um Logistikaufgaben, dort geht es explizit um Übergabe an den Menschen, also da auch wirklich um Mensch-Roboter-Kollaboration. Kein direkter Linieneinsatz und da testet man wirklich, Mercedes testen da gerade so hybride Teams von Mensch und Roboter, die gemeinsam sozusagen bestimmte Arbeitsabläufe durchgehen. Und was ich jetzt interessant finde, Yannick, da können wir ja mal kurz drüber sprechen und da würde mich dein Gedanke mal dazu interessieren, weil vor allem ein Aspekt kann man jetzt nochmal herausgreifen. Renault arbeitet nämlich mit einem europäischen Unternehmen zusammen, während Figure AI und Apptronic amerikanische Startups sind. Das heißt, auch hier haben wir wieder so ein klein wenig jetzt den Fall europäische Entwicklung von innovativen Technologien, dementsprechend jetzt eben auch bei einem europäischen Automobilhersteller im Einsatz versus wieder sozusagen amerikanische Tech-Übermacht, was das Thema KI-Software, aber eben auch Robotik angeht, bei BMW und Mercedes im Einsatz. Das ist ja schon auch ein interessanter Fall, dass sich Renault da so positioniert und eben entsprechend da auch europäische Entwicklung fördert, ne?
Ja, finde ich ehrlich gesagt gut, weil gerade, also ich, was mich ehrlich gesagt ein bisschen wundert bei dem Thema ist, dass habe ich auch nicht das gesamte Bild und bin vielleicht auch nicht zu tief drin, aber eigentlich ist doch Deutschland, ist die Forschungs- und Wissenschaftslandschaft Deutschland gerade, was das Thema Robotik anbelangt, so weit voraus und so gut dabei. Und wenn man sich in die Fraunhofer-Institute umschaut oder DFKI zum Beispiel, also da ist das Thema Robotik ja wirklich eins der wichtigsten und wir sind ja wirklich, Deutschland ist da ja wirklich vorne mit dabei eigentlich. Aber dass da jetzt aus der Landschaft heraus sowas nicht erwächst oder dass wir jetzt da auch, dass die deutschen Unternehmen BMW, Mercedes jetzt auch wieder auf US-Unternehmen da sitzt, weil die vielleicht auch mehr Ressourcen haben, weil die auch wieder schneller sind und schneller auch wirklich am Markt sind mit solchen Produkten oder auch näher auch vielleicht an der Serie dran sind. Das finde ich eigentlich schon wieder dramatisch, weil wir doch gerade in diesem Bereich Robotik auch gut aufgestellt sind hier in Europa, in Deutschland vor allem auch, dass da jetzt da wieder auf sozusagen Kräfte aus den USA gesetzt wird, ist eigentlich irgendwie wieder kein gutes Zeichen. Und auf der anderen Seite finde ich gut, dass Renault da jetzt sozusagen den lokalen Ansatz wählt an der Stelle, muss ich sagen.
Das stimmt, aber jetzt können wir ja noch über eine andere Sache diskutieren, die klar ist, dass sie in diesem Kontext auch diskutiert werden muss. Und das ist nämlich, es ist ein Hype-Thema. Ist es den Hype denn aber überhaupt wert? Das heißt, die andere Frage muss ja, ich meine, dass natürlich jetzt zum Beispiel BMW und Mercedes mit amerikanischen Startups, was humanoide Robotik angeht, Partnern, hat ja auch mit der Opportunität zu tun, dass das nun mal einfach gerade Unternehmen sind, die einen solchen humanoiden Roboter sozusagen entwickelt haben.
Ja, klar.
Und wo sich dann natürlich die entsprechenden OEMs auch diese Entwicklungskosten irgendwo sparen, ja?
Ja, logisch.
Weil man natürlich aber auch über ganz einfach und ganz ehrlich auch über Sinn und Unsinn von humanoiden Robotern diskutieren kann. Denn die Frage ist ja auch, warum muss denn Robotik und KI und Automatisierung und Robotikassistenz denn überhaupt humanoid sein? Befürworter sagen, weil nun mal eine automobile Fabrik etwas ist, was sozusagen in vielen Abläufen einfach für den Menschen gemacht ist. Also das heißt, ein humanoider Roboter wird sich sozusagen in einer Menschenumgebung eben auch nur dann relativ einfach zurechtfinden und ohne Anpassungen vor allem im Fabrikdesign und Layout zurechtfinden, wenn dieser Roboter dann eben auch vermenschlicht ist. Das ist sozusagen die Argumentation, warum man jetzt überhaupt humanoide Roboter einsetzen muss. Wir haben natürlich und das ist ja auch schon angesprochen, natürlich gibt es große Robotik-Expertise und natürlich in der Automobilindustrie vielfach Robotik im Einsatz. Ja, keine Diskussion, der Karosseriebau, der Rohbau, der ist irgendwie über 90% irgendwie automatisiert mit entsprechenden Industrierobotern und entsprechenden Anlagen. Aber eben, um in einem menschlichen Kontext den ein oder anderen Menschen eben von dann auch ergonomisch schwierigen Aufgaben zu entlasten, bedarf es dann, so die Befürworter, eben auch eines humanoiden Roboters. Mhm. Das kann man allerdings schon ja auch natürlich diskutieren und auch kritisieren. Einmal aus dem technologischen Aspekt, Yannick, die Frage, naja, aber habe ich nicht dann eigentlich wieder die gleichen Einschränkungen, die der Mensch auch hat, sozusagen in seiner Beweglichkeit, in seiner Motorik, ja, sind nicht irgendwie eigentlich, wenn ich die Freiheitsgrade einer Robotik habe, die ich entwickeln kann, kann ich dann nicht eigentlich auch frei denken und eigentlich viel sinnvollere Robotik einsetzen? Mhm. Warum muss ein Roboter auf zwei Beinen laufen? Übrigens auch noch ein Sicherheitsaspekt, weil die können stürzen, die sind natürlich auf zwei Beinen noch nicht so sicher wie Mensch, ganz klar. Aber warum muss man denn auf zwei Beinen sein, wenn eine Fabrikhalle und ein Fabrikhallenboden zum Beispiel ja total auf rollenden Verkehr ja auch ausgelegt ist, wenn man einen entsprechenden Warentransport und so weiter denkt? Das sind natürlich so Fragen, warum muss das eigentlich sein? Und vielleicht noch ein letzter Aspekt, und den können wir dann auch nochmal diskutieren, den ich super spannend fand. Und zwar bin ich auf eine Kolumne gestoßen von Mike Elgin, ein Kommentar bei der Computerwoche. Und er führt nämlich interessanterweise einige Studien ins Feld bei der Frage, was das emotional eigentlich mit dem Menschen macht, wenn er auf einen humanoiden Roboter trifft. Und zwar haben dort auch Wissenschaftler festgestellt, dass nicht humanoide Roboter eher als Objekte wahrgenommen werden, humanoide Roboter aber tatsächlich als menschenähnlich oder soziale Agenten wahrgenommen werden. Das heißt, die menschliche Wahrnehmung eines humanoiden Roboters ist tatsächlich eine sehr menschliche und eine sehr emotionale. Man hat zum Beispiel auch herausgefunden, wenn Menschen untereinander Blickkontakt aufnehmen, dann löst das eine psychophysiologische Verbindung, eine Bindungsreaktion aus. Und Wissenschaftler haben festgestellt, dass es bei humanoiden Robotern auch so ist. Mhm. Wir entwickeln eine Verbindung, eine emotionale Verbindung zu humanoiden Robotern. Und das ist tatsächlich so, wo dann der Kollege Mike Elgin eben auch in seiner Kolumne sagt, das findet er extrem erschreckend, weil im Prinzip eine Vermenschlichung und auch eine Emotionalisierung eines Roboters stattfindet, die er sehr, sehr kritisch sieht, weil er sagt, humanoide Roboter im Prinzip eigentlich absichtlich so konstruiert sind, den menschlichen Verstand zu täuschen und eine emotionale Verbindung vorzugaukeln, die nicht existiert. Also er sieht das auch kritisch, weil er sagt, im Ende ist ein Roboter immer noch ein Objekt, sollte als solches behandelt werden, sollte eben auch auf eine technische Art sozusagen mit ihm umgegangen werden. Aber diese Humanisierung von Robotern führt dann eben aber zu einer großen Emotionalisierung und führt eben zu einem, ja, vielleicht falschen Umgang des Menschen mit dem Roboterkollegen. Und er fragt sich so ein bisschen auch, warum machen Unternehmen das eigentlich, dass sie ihre Menschen, dass sie ihre Robotik eben so vermenschlichen. Und er sagte natürlich auch, klar, Kolumne, er sagt, ja, vielleicht ist es einfach irgendwie die Faszination für die Science-Fiction-Welt, vielleicht ist es irgendwie so, dass dann am Ende dann doch irgendwie der Mensch den natürlichen Lauf der Dinge irgendwo gestaltet, oder vielleicht ist es auch einfach eine Art Gottkomplex dieser entsprechenden Firmen, die dann am Ende sozusagen den Menschen schaffen. Ja, also finde ich einen interessanten
Diskussionsfaktor. Man könnte es natürlich an der Stelle auch anders sehen, und man könnte ja auch sagen, diese Vermenschlichung und Emotionalisierung führt natürlich auch dazu, dass vielleicht auch bei den Menschen dann die Angst vor der Automatisierungswelle, wir sprechen, wenn wir über das Thema sprechen, Digitalisierung, Automatisierung, auch viel über Angst vor Jobverlust und werde ich ersetzt durch den Roboter am Ende des Tages. Aber wenn natürlich der Roboter wie sozusagen dein Kollege daherkommt und nicht nur ein Arm ist oder irgendeine massive Robotermaschine, die vielleicht auch ein bisschen Angst einflößend aufgrund ihrer Größe oder ihrer Schnelligkeit oder so daherkommt, könnte es ja vielleicht am Ende des Tages auch sogar eine Maßnahme sein, um vielleicht diese Transition hin zu mehr Automatisierung, noch mehr Einsatz von Robotik sogar für den Menschen auch einfacher zu gestalten, weil er eben auch eine emotionale Bindung zu dem Roboter am Ende des Tages aufnehmen kann. Wenn es natürlich am Ende des Tages so ist, dass es ein schleichender Prozess ist und am Ende steht dann gar kein Mensch mehr in der Fabrik, ist natürlich die andere Frage. Haben wir ja an der Stelle ja auch schon viel drüber gesprochen, über die autonome Fabrik und so weiter. Aber das kann natürlich auch ein Mittel sein, vielleicht da so ein bisschen auch die Ängste zu nehmen.
Ist es auch, definitiv. Das ist auch belegbar mit allem, was ich auch gerade nochmal angesprochen habe als Studien. Ist das belegbar, dass das so ist? Und natürlich kann man das ins Feld führen, dass das sozusagen die Angst vor der Automatisierung ein bisschen nimmt, vor entsprechenden auch Cobots irgendwie nimmt. Natürlich ist das so. Aber vielleicht nochmal zum Abschluss. Steht jetzt mit diesen humanoiden Robotern, mit dieser Generation an humanoiden Robotern jetzt die Ablösung des Menschen kurz bevor und stehen wir jetzt kurz vor der menschenleeren Fabrik? Dazu muss man ganz klar sagen, nein. Diese Roboter sind noch nicht weit genug.
So ist es, ja.
Da muss man sich aktuell noch keine Sorgen machen. Es ist ja eher so, dass viele kritische Stimmen eher sagen, naja, der Einsatz von dieser Generation humanoiden Robotern, der sieht toll aus, der ist medienwirksam, das riecht nach Science Fiction und das finden alle cool. Aber der Einsatz ist schon noch sehr, sehr, sehr begrenzt und da muss auch noch viel Wasser die Wupper runterfließen, bis man da wirklich sagen kann, dass Menschen mit wirklich humanoiden Robotern als tatsächlich echte Pendants irgendwie gemeinsam in der Autoindustrie arbeiten. Aber wir haben die Entwicklung von Gen AI in den letzten ein, zwei Jahren gesehen und die Entwicklung ist exponentiell, schießt
es irgendwie. Es zeigt, was alles möglich ist, auf jeden Fall.
Es zeigt, was möglich ist und natürlich wird da die Entwicklung fließend weitergehen. Und eventuell auch einfach eine Möglichkeit, erstmal Fachkräftemangel auch abzufedern, ja, womöglich. Aber ganz klar, und das muss man aktuell sagen, humanoide Roboter sind auf dem Weg. Ein Game Changer sind sie aktuell noch nicht, definitiv noch nicht. Sind sie vielleicht aber ein kleiner Blick in die Zukunft? Sicherlich schon.
Definitiv. Ja, Pascal, dann schauen wir mal, was in Sachen Rüstung und Robotik da in der nächsten Zeit noch so auf uns zukommt, was da noch alles, was denn alles die Wupper so sozusagen noch runterfließt. Ich danke dir an der Stelle für die heutige Folge. Wir packen natürlich alle Infos, die wir ja auch in unseren Artikeln gesammelt haben, natürlich wieder in die Shownotes und dann freue ich mich auf nächste Woche.
Ganz genau, bis dahin, ciao.
Ciao.
Was mich bewegt. Ein Podcast von Automotive IT und Automobilproduktion. Alle Infos zur Folge in den Shownotes. Weitere Folgen überall, wo es Podcasts gibt.